So, wir haben 16 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung zur Podiumsdiskussion Klimagerechtigkeit durch Open Access im Rahmen der Open Access Week 2022 hier an der Universität Konstanz. Ich sehe, dass noch Leute hinzukommen, aber ich kann mit der Begrüßung ja, glaube ich, gerne schon einmal anfangen, da wir auch nur eine Stunde Zeit haben. Mein Name ist Matthias Landwehr. Ich bin Leiter des Teams Open Science hier an der Universität Konstanz im Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum, kurz KIM. Ich freue mich auch mit Blick auf die Teilnehmerliste, dass wir auch auswärtige Gäste heute haben. Und zu Beginn kurze Regeln zum Housekeeping. Wir werden diese Veranstaltung aufzeichnen, damit wir sie später auch zur Verfügung stellen können. Sofern Sie nicht mit Bild oder Ton sichtbar sind, sind Sie auch in der Aufzeichnung nicht sichtbar. Sie selber können sich nicht freischalten, Ihr Bild oder Ihren Ton, aber wenn Sie später Fragen haben, können wir das gerne für Sie übernehmen. Fragen bitte über den Chat schreiben oder sich melden über den Button Reaktion und dann würden wir entsprechend das Mikrofon freigeben. Wenn Sie sprechen oder Ihre Kamera einschalten, dann werden Sie natürlich auch mit aufgezeichnet. Dies soweit erstmal vorab. Die Open Access Week selber ist eine Veranstaltung, die findet seit 2009 jährlich im Oktober statt und viele Institutionen beteiligen sich mit Veranstaltungen und Aktionen, um das Thema Open Access stärker ins Bewusstsein zu bringen. Und dieses Jahr ist das Motto dazu Open for Climate Justice. Der Austausch von Wissen ist ein Menschenrecht und die Bewältigung der Klimakrise erfordert den raschen Austausch von Wissen über geografische, wirtschaftliche und disziplinäre Grenzen hinweg. Wie können Open Access und Open Science bei einer der größten Aufgaben der Menschheitsgeschichte unterstützen? So ist die Formulierung auf der Webseite zur Open Access League und daran haben wir uns heute auch orientiert. Darüber möchten wir dann heute auch sprechen und da freue ich mich auch auf die Podiumsdiskussion und auf unsere Diskutanten, die zugesagt haben. Doch zuvor möchten wir mit einem kurzen Science Slam Beitrag starten. Denn an der öffentlichen Debatte über den Klimawandel lässt sich immer wieder eine gewisse Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Evidenz und der Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit erkennen. Die Problemlage ist weitgehend bekannt, wird aber trotzdem häufig ignoriert. Neben freiem Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen spielt hier auch die Psychologie eine große Rolle. Danny Fleming aus dem Team Open Science hier in Konstanz, Psychologe, hat zur Laienwahrnehmung wissenschaftlicher Befunde promoviert und wird jetzt mit einem kurzen Science Slam Beitrag einen Impuls für die folgende Diskussion liefern. Danny, the floor is yours.
Dankeschön für die nette Einführung. Ich share direkt mein Screen. Und Sie müssten jetzt meine erste Folie sehen. Wenn Sie kurz mal nicken, dann sehe ich. Ja, wunderbar. Gut, dann steige ich direkt ein. Ich möchte es bloß so als kurzen Impuls. Sie können das dann, wenn Sie mögen, gern für die Podiumsdiskussion als Impuls aufgreifen oder auch nicht. Einfach einen kurzen Ritt zum Thema Wissenschaftskommunikation und Klimawandel. Wie Matthias Landwehr gerade schon gesagt hat, habe ich nämlich selbst zu dem Thema promoviert. Und mein Thema war die experimentelle Analyse des Laienverständnisses neuartiger wissenschaftlicher Befunde mit Fokus auf die Fragilitätsdetektion bei Rezipienten populärwissenschaftlicher Texte. Und jetzt sagen Sie völlig zu Recht, hä, was soll das bedeuten? Um es kurz zu machen, mich interessiert, warum wir wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren und dumme Dinge tun, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten. Und da möchte ich einsteigen mit ja, einer Feststellung, die wir wahrscheinlich alle teilen. Wissenschaftliche Erkenntnisse scheinen oft umstritten. Ist die Erde jetzt eine Kugel oder ist sie vielleicht doch eher flach? Auch im Jahr 2022 gibt es Menschen, die da unterschiedlicher Ansicht sind. Anderes Thema, Homöopathie. In der Medizin ist man sich weitgehend einig, dass Homöopathie keinen messbaren Effekt über den Placebo-Effekt hinaus hat. Aber ich glaube, jeder oder jede von Ihnen hat eine Tante, die darauf schwört, dass Homöopathie ihr schon mal geholfen hat. Also da widerspricht oft die persönliche anekdotische Evidenz, ja, empirische Evidenz und Befunden. Das Gleiche gilt natürlich für den Klimawandel. Daten, Fakten, die das Problem belegen, gibt es schon seit Jahrzehnten. Und wenn wir hier uns einmal diese linke Grafik angucken, dann sollte uns das eigentlich sehr viel Angst machen. Wenn Sie damit aber jetzt in eine Fußgängerzone gehen und das Leuten zeigen, werden Sie wahrscheinlich wenig Emotionen zurückbekommen. Bestenfalls Langeweile oder Desinteresse oder Unverständnis. Gleichzeitig wird man oft mit gegensätzlichen ja, vermeintlichen Befunden konfrontiert. Wie das hier zum Beispiel, habe ich von der Verschwörungsseite gefunden. Eine Grafik, die belegen soll, dass es keine Erwärmung seit 1998 gibt. Jetzt muss man natürlich in der Lage sein, Grafiken, Daten, Fakten zu analysieren und zu interpretieren, um das tatsächlich einordnen zu können. Und die Ersteller dieser Grafik waren es offensichtlich nicht, denn sonst hätten sie erkannt, dass es ja zwar eine Temperaturspitze hier im Jahr 1998 gibt, weil das anscheinend ein besonders warmes Jahr war, aber diese Temperaturtendenz, die sie hier mit dieser roten Linie einzeichnen, keine ist, sondern eigentlich so aussehen müsste. Also diese Grafik belegt ganz klar eine Erwärmungstendenz. Aber bei Laien, die eben diese Kompetenz nicht haben und dann mit scheinbar widersprüchlichen Befunden konfrontiert werden, sorgt das für Verwirrung. Und dabei ist der Klimawandel eigentlich das perfekte Beispiel. Und das Ganze folgt dann eben dazu, dass Leute dann so reagieren unter Umständen, weil sie eben nicht wissen, was jetzt tatsächlich der Fall ist. Der Klimawandel ist ein gutes Beispiel dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oft umstrittener scheinen, als sie tatsächlich sind. Bei vielen Themen ist es so, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Welt eigentlich einen ziemlich großen Konsens gibt. Sie werden zu jedem Thema immer einen kleinen Teil an WissenschaftlerInnen finden, die abweichender Meinung sind. Das ist auch wichtig und gut. Denn wenn wir keine abweichende Meinung zulassen würden, dann wären wir bei religiösen Dogmen. Sondern es ist ja immanent in der Wissenschaft, dass man immer wieder versucht, dass die bestehende Gewissheit in Frage zu stellen und zu überprüfen, ob es tatsächlich so ist. Aber wenn jetzt diese vermeintlich unterschiedlichen Meinungen ausgewogen dargestellt werden in den Medien oder bei Podiumsdiskussionen, dann kann das eben dazu führen beim Publikum, dass es in Wahrheit 50-50 ist, dass es also sowohl die eine als auch die andere Position gibt und sich das so ein bisschen gegenübersteht, obwohl in der Realität eigentlich ein ziemlicher Konsens innerhalb der Wissenschaft herrscht. Das Ganze nennt man False Balancing. Wie kann es also sein, dass so ein 1% abweichende Meinung dazu führt, dass ein ganzer Wissenschaftsbereich als umstrittener scheint, als er tatsächlich ist? Das liegt daran, dass Wissenschaftler in der Regel relativ scheu sind. Witzig ist, ich wollte das jetzt gerne mit einem Bild unterlegen und habe in die Google-Bildersuche scheuer Wissenschaftler eingegeben. Dann habe ich dieses Bild gefunden, was ich witzig fand, weil der Mann eigentlich weder scheu noch Wissenschaftler ist. Ich glaube, er trug mal einen Doktortitel, bis rauskam, dass es keiner war, sondern ein Masterabschluss einer tschechischen Privathochschule, die man aufgrund irgendwelcher obskuren Regelungen innerhalb von Bayern als Doktortitel führen durfte. Aber ich schweife ab, das führt zu weit. Wissenschaftler sind scheu. Sie treffen erst dann eine Aussage, wenn sie sich wirklich sicher sind. Sie kennen das an so Formulierungen wie vermutlich, eventuell, möglicherweise, weitere Forschung ist notwendig, das lässt sich nicht verallgemeinern oder die beliebteste Aussage aus der Psychologie, es kommt darauf an. Das Ganze nennt man Hedging und wird innerhalb der Wissenschaftskommunikation als ein Zeichen von Seriosität und Qualität gesehen, weil es immer wichtig ist, eben die eigenen Erkenntnisse und Aussagen nicht zu übergeneralisieren, sondern immer klarzumachen, was die Grenzen dessen sind, was wir wissen. Weil wir wissen ja oder uns ist bewusst, es ist immer möglich, dass wir uns irren. Unser Weltbild basiert auf Daten und Fakten, die wir gesammelt haben und aus denen wir rekonstruieren, wie wir glauben, dass die Welt sein könnte. Wenn wir aber dann neue Daten und neue Fakten haben, die nicht mehr in dieses Weltbild passen, dann kann es sein, dass wir es komplett umwälzen müssen und uns ein neues Bild von der Welt machen müssen. Das Ganze nennt man die sogenannte Fragilität wissenschaftlicher Erkenntnisse. In diesem Beispiel eben würde es dazu führen, wenn wir immer wieder Beobachtungen machen, wir fahren an den Rand der Welt, fallen aber nicht runter, sondern kommen auf der anderen Seite wieder raus, dass wir irgendwann unser Weltbild revidieren und zu einem neuen Weltbild kommen. Und das passiert eben oft nicht Stück für Stück aufeinander aufbauend, sondern eben in einer Art und Weise, dass bestehende Weltbilder ja komplett überwunden werden und komplette Paradigmenwechsel einhergehen. Was eben dann bei NichtwissenschaftlerInnen oft den Eindruck erweckt, ja, in der Wissenschaft, die sind alle zerstritten und wissen es ja selbst nicht so genau. Denn Menschen mögen Gewissheit. Beispiel. Sie lesen in einer Zeitung, dass es ganz wichtig ist, täglich 5 Portionen Gemüse zu sich zu nehmen, um gesund zu bleiben. Eine Woche drauf lesen Sie in derselben Zeitung, dass Gemüse eigentlich gar nicht so relevant ist, sondern es viel wichtiger ist, dass Sie genügend Eiweiß zu sich nehmen, um gesund zu bleiben. Wieder eine Woche später lesen Sie, dass Eiweiß die Arterien verkalkt und Sie lieber auf ungesättigte Fettsäuren setzen sollten und am Ende sind Sie selber ungesättigt, fett und sauer, wissen überhaupt nicht mehr, was Sie essen und wem Sie vertrauen sollen und hören dann auf die Botschaft von diesem jungen Mann, denn dessen Botschaft ist sehr einfach. So, jetzt winkt er auch noch. Menschen mögen Gewissheit. Das hat verschiedene Gründe. Menschen ertragen Widersprüchlichkeiten unterschiedlich gut, unterschiedlich schlecht. Die meisten Menschen ertragen sie schlecht. Das nennt man die sogenannte Ambiguity Tolerance in der Psychologie. Menschen haben ein Bedürfnis nach kognitiver Einfachheit. Und Menschen vertrauen in der Regel nicht Daten und Fakten, sondern anderen Menschen und achten dabei auf Faktoren wie Autorität und Sympathie. Kommen wir jetzt mal zurück zu den Fakten. Ich habe das selbst in einer Laborstudie versucht zu untersuchen, was sich jetzt, welche Faktoren sich auf die Laienwahrnehmung von wissenschaftlicher Fragilität auswirkt, und habe mir dazu Versuchspersonen ins Labor geladen, die von dem konkreten Wissenschaftsbereich, um den es ging, keine Ahnung hatten, also Studierende, und habe mir die Frage gestellt, für wie glaubwürdig halten Laien komplexe wissenschaftliche Befunde und welche Faktoren spielen damit eine Rolle? Und dafür habe ich den Versuchspersonen verschiedene Versionen von ein und demselben wissenschaftsjournalistischen Artikel vorgelegt über neue medizinische Verfahren. Die Fakten, die in diesen Artikel enthalten waren, waren in allen Versionen dieselben. Die Artikel haben sich nur dahingehend unterschieden, ob die Botschaft eher einfach oder eher komplex gehalten war. Das heißt, ob die Fragilität der Befunde deutlich wurde oder eben nicht. Und ob die Botschaft eher pessimistisch oder optimistisch eingeordnet wurde. Die Ergebnisse, ganz kurz zusammengefasst, um die Zeit nicht zu überziehen, gehe ich hier nicht weiter ins Detail. Nur damit Sie sehen, krasses Zahlen-Voodoo, das hier ist richtige Wissenschaft, die ich da gemacht habe. Man hat gesehen, dass die Fragilität im Text eben einen Einfluss hatte, dass die Interpretation der Fakten, ob sie optimistisch oder pessimistisch dargestellt wurden, einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Fragilität hatten und die Voreinstellung der VersuchsteilnehmerInnen. Am interessantesten war aber ein Befund, der eigentlich als Zufallsbefund rauskam und sich in sämtlichen Folgestudien immer wieder gezeigt hat. Je höher die Versuchspersonen die Fragilität der Befunde in den wissenschaftsjournalistischen Artikeln wahrgenommen haben, für desto weniger wissenschaftlich glaubwürdig haben sie das Gelesene gehalten. Da gab es eine negative Korrelation. Und die haben wir immer wieder gefunden. Und da waren wir total verwirrt, denn eigentlich ist das auf den ersten Blick ein sehr merkwürdiges Ergebnis. Wir hätten eigentlich gedacht, je besser man Wissenschaft erklärt, für desto glaubwürdiger müsste man das Gelesene halten. Aber ja, wir Wissenschaftler sind scheu, denn wir wissen, es ist immer möglich, dass wir uns irren. Das nennt man eben die wissenschaftliche Fragilität. Deswegen betreiben wir Hedging, ordnen das Ganze genau ein. Menschen wollen aber eben einfache Botschaften und reagieren dann auf die Wahrnehmung von wissenschaftlicher Fragilität und Komplexität mit Skepsis und Ignoranz. Und damit sind wir eben wieder beim Thema Klimawandel. Wenn Sie jetzt, wie gesagt, diese Grafik hier Menschen in der Fußgängerzone zeigen, werden sie ja wahrscheinlich oft auf Desinteresse oder Kopfschütteln stoßen. Obwohl genau diese Grafik eigentlich das Problem deutlich macht und uns allen große Angst machen sollte. Es reicht also nicht, dass wissenschaftliche Erkenntnisse einfach nur frei zugänglich sind. Man muss sie auch so kommunizieren, dass sie Menschen verstehen können. Zum Beispiel so. Dieses Bild sagt jetzt eigentlich überhaupt nichts aus. Es enthält keine Daten, keine Fakten, aber es veranschaulicht auf eine Art und Weise, dass auch jemand, der von Wissenschaft keine Ahnung hat, das Problem sieht, und es erzeugt Emotionen. Jetzt möchte ich natürlich nicht dafür plädieren, dass wir als WissenschaftlerInnen ebenfalls populistisch kommunizieren sollten und rein auf das Wecken von Emotionen ausgehen sollen. Aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, wir müssen immer schauen, wenn wir Botschaften überbringen wollen, wie können wir sie so überbringen, dass sie auch verstanden werden. Und unter Umständen muss man manche Dinge, zum Beispiel eben was den Klimawandel angeht, auch einfach mal sehr deutlich kommunizieren, so dass die Botschaft auch tatsächlich deutlich ankommt. Abschließend als Take-Home-Message möchte ich einfach noch mitgeben, dass man immer darauf achten sollte, dass glaubwürdige Fakten das Weltbild bestimmen sollten und nicht das Weltbild, welche Fakten man denn glaubwürdig findet. Und im Zweifelsfall sollten wir also immer der Wissenschaft und der Evidenz vertrauen und nicht vergessen, es ist immer möglich, dass wir uns irren.
Vielen Dank, Danny, für diesen Input-Vortrag. Sehr spannend und sehr schön vorgetragen. Ich sehe auch einen schönen Applaus hinter den Namen in der Teilnehmerliste. Wunderbar. Dann würde ich jetzt zur Podiumsdiskussion überleiten und würde da gerne unsere drei TeilnehmerInnen einfach einmal kurz vorstellen. Wir haben heute bei uns auf dem virtuellen Podium einmal Christian Volstra. Er ist Professor an der Universität Konstanz in der Arbeitsgruppe für Genetics of Adaptation in Aquatic Systems. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit dem Konzept der Metaorganismen oder Holobionten und darauf, wie mikrobielle Partner die Physiologie des Wirts und die Anpassung an eine sich verändernde Umwelt unterstützen. Insbesondere untersucht er Holobionten von Korallen, den Schlüsselarten der durch den Klimawandel stark bedrohten Korallenriffen. Wie ich so ein leichtes Nicken sehe, habe ich das, glaube ich, gut vorgetragen. Das ist von Ihrer Webseite. Genau. Dann weiterhin bei uns dabei ist Frau Christine Peter. Sie ist seit 2013 Professorin für theoretische Chemie an der Universität Konstanz. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Computersimulation von biomolekularen Systemen sowie von biologischen und biomimetischen Materialien. Außerdem ist sie als Prorektorin für Nachhaltigkeit, Information und Kommunikation, CIO, für die nachhaltige Entwicklung an der Universität Konstanz und die strategische Planung, Steuerung und Koordination im Bereich Information und Kommunikation verantwortlich. Auch da sehe ich ein Nicken, das freut mich. Und drittens ist Andreas Kirchner, er ist unser Referent für Open Access am KIM der Universität Konstanz. Dort koordiniert er unter anderem das BMBF-geförderte Projekt Open Access Network. Er hat in Marburg und Mainz neuere deutsche Literatur und Medien sowie Politikwissenschaft und Soziologie studiert und war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Bereichen Medienwissenschaft, Publizistik sowie als Wissenschaftskommunikator tätig. Außerdem ist er Mitgründer des wissenschaftsgeführten Open Access Verlags Maison Press und der Open Access Initiative ScholarLED. Du nix auch, wunderbar, sehr schön. Das wären unsere drei Diskutanten und dann würde ich jetzt gerne einfach mal einsteigen. Frau Peter, die Universität Konstanz hat als eine der ersten Universitäten eine Open Science Policy verabschiedet und ist auch seit vielen Jahren Vorreiter im Bereich Open Access. In Ihrer Rolle als Prorektorin vielleicht zum Einstieg noch mal kurz, warum geht die Universität Konstanz diesen Weg und können Sie aus Ihrer eigenen wissenschaftlichen Erfahrung bestätigen, dass dieser Weg erfolgreich und richtig ist?
Ja, also die Universität Konstanz, die hat sich schon lange dem Open Access und auch der Breite, also breiteren Form Open Science inklusive Open Data verpflichtet, aus Überzeugung, also wissenschaftliche Erkenntnisse frei verfügbar zu machen für Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt, aber auch Nichtwissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt. Das ist im Prinzip der Hintergrund. Das hat auch was mit Fairness zu tun, also wissenschaftliche Erkenntnisse, die ja auch häufig Steuergelder finanziert sind, auch fair zu teilen. Und ich denke, gerade im Bereich der Klimawissenschaften ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Das eine ist sozusagen das Teilen mit WissenschaftlerInnen nicht nur in den, sagen wir mal, in Europa, USA und ähnlichen Ländern, sondern eben auch in Ländern des globalen Südens, die vom Klimawandel ja überproportional betroffen sind. Das heißt, Forschende in diesen Ländern brauchen freien Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist eine Frage von Fairness. Jetzt wollte ich noch gefragt, soll ich noch was sagen zu meiner persönlichen Erfahrung mit Open Access? Ja, okay, vielleicht da. Also Open Access, also offene Publikationen, versuchen wir so viel wie möglich. Und wir profitieren natürlich auch davon, dass mittlerweile sehr viel einfach offen zugänglich ist. Nicht mehr hinter Paywalls versteckt, aber vielleicht konkreter meiner Forschung ist da noch wichtiger der Aspekt der Open Data. Es hat sich über die letzten 10, 20 Jahre einfach viel getan, dass wissenschaftliche Forschungsdaten direkt geteilt werden und da profitieren wir selbst direkt davon, weil wir nicht nur selber Computersimulationen machen, sondern auch Methoden entwickeln, um Computersimulationen auszuwerten. Und häufig ist es dann gut, wenn man die auf große Datensätze anwenden kann, die schon publiziert sind, von denen vielleicht auch schon Auswertungen mit anderen Methoden publiziert sind. Und das ist dann für uns eine Validierungsfrage. Das ist eine wahnsinnig gute Ressource. Es ist aber eben auch ein ressourcenschonender Umgang, weil wir einfach eine Simulation nicht nochmal machen müssen, die jemand anders schon gemacht hat.
Okay, vielen Dank dafür. Herr Volstra, zum Einstieg für Sie. Wie steht es denn um die Offenheit in Ihrer Forschung zu den Korallenriffen? Erleben Sie dort einen offenen Austausch und bringt Open Access uns dem Ziel, dem Schutz der Riffe näher?
Ja, würde ich schon sagen, im Großen und Ganzen gibt es natürlich das Verständnis. Generell würde ich sagen, dass das, also so wie ich es erlebt habe als Student oder Studierender, es ist auch so ein Generationenwechsel. Also dieses Open Access ist auch sehr vereinfacht in unserer digitalen Zeit. Da geht es ja auch erstmal um Accessibility. Und ich habe mir da gestern Abend nochmal Gedanken drüber gemacht, Also diese wissenschaftlichen Verlage sind ja im Prinzip gewachsen, weil es ein Mittel geben musste, das Wissen im Prinzip zu verteilen und publik zu machen. Das ist jetzt im Prinzip ein bisschen obsolet in Zeiten von Internet. Was dann wichtiger wird, ist, was wir gerade gehört haben, eben diese Evaluierung von Fakten und Pseudofakten. Also ich denke, in dieser ganzen Open Access Debatte ist es erstmal gut, dass alles Open Access ist, aber dieses Peer Review oder irgendeine Qualitätsstandardsicherung gehört da noch dazu, würde ich sagen. Ja. Und meine persönliche Erfahrung, also ich hatte es ja schon angemerkt, ich war irgendwann auch mal in Laboren, wo alles ganz geheim war, aber meine Erfahrung ist, ich habe immer alles Open Access gemacht und eben nicht nur die Publikation, sondern auch so, wie Christine sagt, die Daten und die Protokolle. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, der dazugehört. Also ein Paper zu lesen ist eine Sache. Wenn man es dann wirklich nachkochen will, ist es natürlich gut, die Methode oder die sogenannte Raw Data, also die Rohdatensätze zu haben. Das machen wir auch immer. Meine durchwegige Erfahrung ist A, wenn man teilen Leute gerne mit einem. B, es ist nochmal so ein extra Zertifikat im Prinzip, dass die Daten offen für jeden zugänglich ist, dass man in Anführungszeichen nichts zu verstecken hat. Ja, und B, man kommt in Kontakt mit viel mehr Leuten. Also dieses Networking funktioniert viel besser. Und wie gesagt, ich denke, zumindest im Hinblick darauf, dass man Leuten seine Forschung zugänglich machen will und auch die Forschung von anderen Leuten zugänglich haben will, macht es einen Riesenunterschied.
Dankeschön. Ich glaube, auf das Thema Qualität kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ich würde jetzt aber gerne auch Herrn Kirchner noch zum Einstieg eine Frage stellen. Wenn Sie jetzt den Blick der unterstützenden oder wissenschaftsunterstützenden Einrichtung einnehmen, warum empfehlen Sie denn Forschenden Open Access und Open Science? Haben Sie dort messbare Effekte über eine positive Wirkung?
Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Vorteilen von Open Access, die auch schon lange so in der Diskussion sind. Es gab jetzt im Frühjahr diesen Jahres auch eine Studie, die die KollegInnen von der TIP in Hannover durchgeführt haben, wo insgesamt, glaube ich, aus über 300 empirischen Studien 60 rausgesucht wurden zum Thema Open Access. Und da hat sich dann doch gezeigt, dass eine ganze Reihe von diesen vorher angenommenen positiven Wirkungen von Open Access sich also auch in diesen Studien wiederfinden. Also eine höhere Anzahl von Downloads und von Aufrufen, ein erhöhter Wissenstransfer, das ist vielleicht auch für unser Thema heute interessant, in die Populärwissenschaften oder auch in die breitere Diskussion. Eine höhere Diversität der NutzerInnen und auch eine höhere Geschwindigkeit beim Publizieren. Also das sind jetzt mal so die zentralen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass es keine negative Wirkung, weil das ist sowas, was oft gerade auch vor längerer Zeit zumindest immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, das Thema Qualität. Genau, also dass die Qualität eigentlich gleichbleibend ist. Also man kann nicht sagen, dass Open Access Publikationen irgendwie von minderer Qualität sind. Im Gegenteil, es gibt mittlerweile auch recht spannende neue Formen der Qualitätssicherung, Stichwort Open Peer Review und Ähnliches. Es gibt das, muss ich allerdings auch erwähnen, schon auch eine negative Wirkung, die gesehen wird, nämlich die APCs, also die Publikationskosten. Das ist schon was für bestimmte AutorInnengruppen ein Ausschlusskriterium einfach ist. Wenn die zu hoch sind, dann habe ich zwar den Zugriff auf die Ergebnisse am Ende, aber ich kann selbst nicht publizieren. Und das ist natürlich ein Nachteil. Und ich habe mir diese Studie jetzt auch im Vorfeld nochmal angeschaut oder habe mal geschaut, welche Studien da untersucht wurden. Da war tatsächlich auch eine drin mit dem Titel News Media Attention and Climate Action, Latent Topics in Open Access. Und ein Finding aus dieser Studie war, dass es tatsächlich so ist, dass in den Bereich Climate Action einen News Count Advantage von 8,8% von Open Access Papers gegenüber Nicht-Open Access Papers gab. Also es ist schon naheliegend, dass Open Access tatsächlich einen positiven Einfluss auf das, was ich vorhin Wissenstransfer genannt habe, hat.
Vielen Dank auch für die guten Zahlen, Herr Volstreich. Gerne.
Ja, ich wollte den Punkt nochmal explizit aufgreifen. Also vor allem in der Korallenriff-Forschungswelt ist es ja so, also Korallenriffe sind zum Großteil an Ländern angrenzend, die jetzt keine Industrienationen sind, notwendigerweise. Und das ist ein Argument, das uns sehr häufig begegnet, wenn man halt komplett dieses Non-Open Access Publishing abschaffen würde, dann wäre den vielen Forschenden in diesen Ländern das eben verwehrt zu publizieren, weil sie diese Publikationskosten für Open Access in vielen Fällen nicht stemmen können. Und das sind ja keine kleinen Summen, wenn man das mal bezieht auf Forschungsgeld, das man hat. Also es ist nicht jeder in der glücklichen Lage wie hier an der Uni Konstanz, dass ich mir im Prinzip aussuchen kann, wo ich publizieren möchte, und die Uni Konstanz übernimmt dann diese Kosten dafür. Also ist auch im Hinblick von Gerechtigkeit, finde ich, wichtig. Also das ist auch was, wo man überlegen müsste, wie man das macht. Es gibt ein paar Verlage, die im Prinzip, wo man so einen Waiver verlangen kann, wenn man aus so einem Land oder in der Situation ist, dass man das finanziell nicht stemmen kann. Aber Großteil der Verlage, meines Erachtens, oder in meinem Feld, hat das nicht.
Das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Frau Peter, vielleicht mal gefragt, können wir als Universität aus der westlichen Welt, die sich das leisten können, da irgendwie unterstützen, auch den globalen Süden oder die Länder, die Herr Volz da gerade angesprochen hat?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Eine direkte Unterstützungstransferleistung an der Stelle, weiß ich nicht, wie das gehen sollte. Da tue ich mich jetzt schwer mit. Wir können natürlich über Forschungskooperationen unterstützen, indem wir quasi über diesen Weg die Forschenden in solchen Ländern stützen. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass es an der Stelle einfach sinnvoll ist, jetzt diesen Transformationen konsequent zu Ende zu führen. Weil wir natürlich gerade im Moment wirklich, naja, fast schon am teuersten Moment zu sein scheinen, weil wir gleichzeitig für die Open Access Publikationen zahlen, aber auch noch die Journale bezahlen, die eben nicht Open Access sind. Das heißt, es ist im Moment ja ein schwieriger Moment, und vielleicht muss man, also wenn man sich jetzt dieses Commitment, wenn man das zu Ende geht, dann wäre ja das Ziel, dass alles Open Access ist, dass man Geschäftsmodelle hat, die dann funktionieren. Und in dem Moment muss dann halt auch noch diese Fairness hergestellt werden mit Waivern oder Ähnlichem, um WissenschaftlerInnen in Nicht-Industrienationen zu unterstützen. Andere Methoden tue ich mich gerade ein bisschen schwer.
Okay, ja, Herr Kirchner, ist Diamond Open Access da die Lösung aller Probleme?
Ja, ich weiß nicht, ob es die Lösung aller Probleme ist, aber es ist zumindest was, an dem wir auch aktiv ja arbeiten. Also wir haben ja das Koala-Projekt, was jetzt gerade ja vor einigen Wochen eigentlich erfolgreich sozusagen in die erste oder durch die erste Pledging-Phase gekommen ist. Und da versuchen wir ja genau diesen APCs sozusagen an den Kragen zu gehen, also Modelle zu entwickeln über konsortiale Finanzierung, die ohne APCs auskommen und die insgesamt auch günstiger sind, wenn man die Gesamtkosten betrachtet. Also ich glaube, da tut sich jetzt gerade schon einiges, und wir versuchen unseren Teil auch dazu zu leisten, auch in Kooperation dann eben mit anderen Bibliotheken, und bleiben da auf jeden Fall dran.
Gut, ich würde noch auf eine andere Herausforderung eingehen, die auch schon ein bisschen angeklungen ist. Herr Volstra, ich habe gestern Abend mal im Web of Science Coral Reefs angegeben und habe 13.000 frei verfügbare Treffer gefunden. Ich habe auf dem Preprint-Server BioArchive mal geguckt, da waren es irgendwie knapp 2.000. Haben wir nicht auch ein bisschen ein Problem mit der Masse an Publikationen, und wie kann ich da die Qualität bei diesen vielen noch sichern? Bin mir sicher, Sie haben auch nicht alle davon gelesen.
Nee, auf keinen Fall. Ja, also das ist das wirklich ein anderer Fakt. Das ist mir eigentlich nicht ganz klar, woher das kommt, aber es ist in der Tat so, dass pro Jahr immer mehr Paper publiziert werden, und das ist nicht notwendigerweise einem so krassen Anstieg an Wissenschaftsschaffenden geschuldet. Also das aber kann auch so ein bisschen damit zu tun haben, wie das Belohnungsmodell verteilt, ne? Also ich denke, früher war es eher so, dass man probiert hat, viele Ergebnisse zu sammeln und dann eine große Publikation zu machen sozusagen. Und heute gibt es eher die Tendenz, dass das so ein bisschen Salami-Taktik in verschiedene Sachen unterteilt wird. Das ist das eine. Wie gesagt, das andere, das ist auch wieder eine riesengroße Diskussion, die es bei uns im Prinzip gibt, ob Peer Review das beste Modell ist. Zumal, Sie haben ja jetzt gesagt, es gibt eben auch BioArchive. Also das ist im Prinzip ein Server, wo man sogenannte Preprints, also Manuskripte, die noch nicht gepeer-reviewed wurden, hochladen kann. Und da natürlich dann als Laie den Unterschied zu kennen. Also theoretisch steht es jedem offen, da was hochzuladen. Es gibt da so einen minimalen Check, was da hochgeladen wird, aber theoretisch kann da jeder irgendwas hochladen und auch komplette Fake-Paper machen. Wie gesagt, also dieser Peer-Review, dass das eben von externen Wissenschaftlern nochmal unabhängig evaluiert wird und dann eventuell verbessert wird. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Schritt darin. Und idealerweise ist es so, natürlich ist auch nicht jedes Wissenschaftsmagazin gleich wichtig, dass die großen wissenschaftlichen Magazine haben natürlich auch deshalb einen Namen, weil sie im Idealfall eben nicht nur Wissenschaft publizieren, die jetzt viele Schlagzeilen hat, sondern weil sie auch eben einen sehr rigorosen Selektionsprozess haben. Also ja, es gibt eine Flut von Publikationen, aber ich denke, man kann das innerhalb schon noch ein bisschen sortieren. Also eben nach Reputation von dem Journal und eben indem man das aufteilt und guckt, ist das jetzt ein Preprint, ist das peer-reviewed. Mittlerweile ist es auch bei einigen Journals so, dass eben die Reviews selber, also die Kommentare der Wissenschaftler zu dem Paper mit veröffentlicht werden. Das ist was, was ich sehr gut und sehr gesund für sehr gesund halte. Bei manchen Papern kann man dann wirklich sehen, dass das so ein Findungsprozess ist und dann kommt meistens auch was Besseres raus, ja.
Danke. Ich würde da auch noch mal ein bisschen einhaken, Frau Peter, und mal auf die letzten 2,5 Jahre zurückblicken. Wir hatten ja in der Covid-Pandemie, wo man sicherlich noch viel, viel mehr Artikel findet im Web of Science und auf den Preprint-Servern, eine extrem offene wissenschaftliche Debatte mit all ihren Vor- und Nachteilen quasi in der Öffentlichkeit miterleben können. Das Thema Preprints und alles ist ja in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, wie es vorher gar nicht war. Und wir haben das Thema Masse und Qualität gerade schon angesprochen. Es wurde sehr, sehr viel, sehr, sehr früh geteilt in der Pandemie. Das hat auch die Zwischen- und Forschungsergebnisse, Kollaboration und Kooperation haben Menschenleben gerettet. Da bin ich von überzeugt, aber haben auch für viel Verwirrung gesorgt, besonders in der Öffentlichkeit. Wie sehen Sie denn aus der wissenschaftsinternen Perspektive? Hat dieser Prozess der Wissenschaft gut getan und lässt sich das irgendwie als Blaupause auf die Klimakrise übertragen?
Vielleicht zu ersterem. Ich tendiere dazu, da optimistisch zu sein, also dass es der Wissenschaft gut getan hat. Man hat gesehen, wie es wurde sehr viel geteilt, besonders am Anfang der Pandemie. Es wurde auch innerhalb der Communities geteilt, also auf so semi-offenen Plattformen, also wirklich innerhalb von den WissenschaftlerInnen, die dann Daten miteinander austauschen. Es kamen dann auch offene Plattformen. Es wurde sehr viel auch auf eben Preprint-Server hochgeladen von WissenschaftlerInnen, die das vorher nicht getan hatten. Und alles in allem hat das einfach diesen Prozess sehr beschleunigt. Also man hat gerade in meiner Community, wo viele Computersimulationen zu SARS-CoV-2 gemacht wurden, wir haben selber auch ein Paper dazu, gab es einfach sehr schnell Strukturdaten. Es gab ungewöhnlich schnell Referenzdaten von anderen WissenschaftlerInnen und ich würde sagen, das war alles in allem sehr, sehr positiv. Es hat die Augen geöffnet, auch unter Subcommunities, die vielleicht nicht so offen waren für Preprint-Server, dass das eine gute Methode ist. Es ist, glaube ich, jetzt auch angekommen, dass man ja eben auch auf Preprint-Servern die Sachen hochladen kann, die man ja in anderen Journalen dann einreicht. Die sind ja dann nicht weg. Das heißt, ich glaube, was es dann gegenüber der Öffentlichkeit zu tun gibt, ist im Prinzip eine klare, transparente Kommunikation. Preprint-Server heißt, es ist erstmal nicht begutachtet. Aber man sieht ja dann hinterher die offizielle Version sozusagen der Publikation, wenn sie dann nicht mehr nur noch im Preprint-Stadium ist, sondern wenn sie woanders dann gepeer-reviewed wurde. Häufig, also ich habe Kollegen, da ist das sehr gang und gäbe, dass die Sachen dann trotzdem auch offen auf dem Preprint-Server verbleiben, wenn das Journal das erlaubt. Und das heißt, man hat dann eben auch noch die Möglichkeit, diese ja noch dann validierten Sachen auch noch sehr offen zugänglich zu haben. Das sind alles so Subschwebungen, die ich als grundsätzlich sehr positiv wahrnehme. Ich habe hier schon auch über das Teilen von Simulationsdaten gesprochen. Was das jetzt für die Klimakrise bedeutet, ich glaube, da sind Analogien da. Die Zeitskalen sind ein bisschen eine andere. In der Pandemie ist es halt so, da ging es halt wirklich darum, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten diese Proteine zu verstehen, diese Viren zu verstehen und sich auszutauschen, um dann halt auch Richtung Impfstoff zu gehen oder Richtung Wirkstoffen gegen diese Erreger. Die Zeitskalen auf der Klimakrise sind eine andere und da sind dann, glaube ich, auch die Probleme andere, was die offene Wissenschaft angeht. Also man muss sich da viel mehr damit auseinandersetzen, wie man dann diese eben nicht gepeer-reviewten Sachen bereinigt und wie man den NichtwissenschaftlerInnen kommuniziert, was davon ist reell und was davon ist fake oder was davon ist nachher nochmal korrigiert. Ne? Ein Preprint ist halt nicht die finale Version.
Ich würde das jetzt gerne, Herr Förster, wollten Sie da was ergänzen?
Ja, ich wollte nur kurz was sagen, also nur, dass nicht der Eindruck jetzt entsteht, dass die Preprints voll mit Alternative Facts Papers sind. Das ist nicht mein Eindruck. Also die Leute haben ja viel einfachere Art und Weisen, ihren Kram im Internet zu verbreiten. Und die Preprint-Server, da gehen immer nur noch, also zum großen Teil die Wissenschaftler hin. Also das wollte ich nur kurz klarstellen, weil ich hatte auch so ein bisschen den Anschein erweckt, das könnte man machen, aber mir ist es nicht bekannt, dass das zu einem großen Prozentteil funktioniert. Ich denke in der Tat, was Christine gesagt hat, dieses davor und danach ist sogar nochmal ein Weg zu sehen, wie viel da tatsächlich den rigorosen Begutachterprozess überlebt hat. Also das ist ja eigentlich noch schöner dann.
Das ist auf jeden Fall richtig, aber wie dieser Begutachtungsprozess aussieht, ist sicherlich auch etwas, was in der Öffentlichkeit nicht unbedingt bekannt und vertraut ist. Und ich würde das auch mit einem ganz konkreten Beispiel jetzt mal als offene Frage, darf gleich antworten, wer möchte. Es gibt ja im Bereich Klimawandel eben auch Klimawandelleugner und Leugnerinnen, die sich einfach auch einen sehr wissenschaftlichen Anstrich geben. Sehr bekannt ist tatsächlich das EIKE, das Europäische Institut für Klima und Energie. Und ich möchte euch hier ganz klarstellen, das ist kein wissenschaftliches Institut. Aber man gibt sich eben einen wissenschaftlichen Anstrich, indem man sehr viel veröffentlicht und das eben auch unter Open Access Bedingungen auch als Preprint, damit es einfach frei für alle verfügbar ist und damit viel Reichweite bekommt. Auch im Impulsbeitrag haben wir das Thema Force Balance ja bereits angesprochen haben. Wenn wir jetzt in der Wissenschaft unter Umständen schon Probleme mit der Qualität haben, aber wir wissen den wissenschaftlichen Prozess, wie können wir der Öffentlichkeit da, wie kann die Öffentlichkeit unterscheiden, ist jetzt dieser Beitrag von EIKE seriös oder ist es nicht? Gibt es da Lösungen? Gibt es da Ideen? Wer möchte?
Ich kann.
Gerne.
Oder Christine, willst du zuerst?
Fang du an.
Ja, also ich denke, da müssen wir halt dieses scheue Wissenschaftler-Ding ablegen. Also es gibt ein paar Sachen, wo man halt, also zum Beispiel kann man dann auch sagen, dass EIKE kein wissenschaftliches Institut ist und das sollte man dann auch explizit tun. Es gibt auch eine Trump University oder es gab eine, da muss man dann halt eindeutig Flagge beziehen, was das ist oder wie das wahrgenommen wird in wissenschaftlichen Kreisen, finde ich. Und eine Sache, die mir auch viel auffällt, weil ich halt auch viel Präsentation da in so populärwissenschaftlichen Kreis, sage ich jetzt mal, gebe, die Wissenschaft, also es gibt viel Diskurs oder Auseinandersetzungen, aber die finden meistens auf einem Level statt, das sehr viel mit Details zu tun hat. Was die Leute dann meistens vergessen ist, das sind die Fakten, über die wir uns alle einig sind, das sind die Details, die wir besprechen. Also dass man halt eher so ein Statement bei so öffentlichen Dingen sagt, dass man erstmal heraushebt, was die Übereinstimmung ist und dann sagt, das sind noch die Unklarheiten, über die wir uns noch nicht einig sind. Das geht schon mal einen weiten Weg. Meistens haben die Wissenschaftler so eine Tendenz, direkt komplett einzusteigen. Und da ist natürlich diese große Aussage, dass es eine Riesenmehrheit gibt oder eine sehr gute Übereinstimmung über die großen Sachen, die faktisch sind. Ich glaube, da können wir einen weiten Weg gehen. Und auch noch eine kurze Sache, die hat mich in dem Science Slam so ein bisschen getickt. Also dieses komplette Missverständnis, dass man, um als Wissenschaftler glaubhaft zu sein, nie seine Meinung ändern darf. Also das ist komplett Bollocks. Und ich denke, auch in der Politik würden wir alle dran gut tun, wenn wir das ein bisschen besser hofieren würden, dass eben, wenn sich die Fakten und die Lage ändern, manchmal sich auch die Einschätzung und die Aktionen ändern müssen. Dieses komplette Festhalten, unabhängig von dem, was außen passiert, das, also da sehe ich am ehesten die Sache, gegen die wir wirklich angehen müssen, dass wir in einer sehr dynamischen Welt leben, die sich quasi täglich verändert und dass man dann eben nicht mit solchen Dogmatismen daherkommen kann und erwarten kann, dass die irgendwas ändern.
Ja, ich kann vielleicht auch noch ergänzen, ich würde mich da komplett anschließen. Ich glaube, wir können schwerlich verhindern in einer offenen Welt, dass es Desinformationskampagnen gibt. Und Eike gehört da ganz klar dazu und gibt es ja in allen Bereichen. Wir können, glaube ich, gezielte Desinformationskampagnen nur kontern durch gezielte Informationen. Und da gehören alle dazu, da gehören wir WissenschaftlerInnen dazu, indem wir auch lernen, wie wir Wissenschaft gut kommunizieren. Aber da gehören eben auch Profis dazu, die nicht WissenschaftlerInnen sind, also Medien und andere, die uns bei dieser Kommunikation eben helfen können. Ich meine, es ist auch ein Aufruf eben an, ja, Medien, die in Talkshows einladen, Medien, die Berichte schreiben, nicht in die False Balance Trap zu fallen und eben auch seriöse, gute Recherche zu machen. Und wenn wir nicht von der breiten Öffentlichkeit erwarten, dass sie weiß, wie Wissenschaft funktioniert und wie wissenschaftliche Validierung funktioniert, wir können das aber von Wissenschaftsjournalistinnen erwarten. Und wir sollten das von Wissenschaftsjournalistinnen erwarten.
Herr Köchner, da mal noch in Ihre Richtung gefragt. Bibliotheken als Hüter des Wissens haben wir immer noch doch ein sehr, sehr hohes Renommee auch in der Gesellschaft. Könnten oder sollten Sie sich da auch stärker engagieren in die Richtung, wie wir gerade gehört haben, die Informationskampagnen?
Also ich finde schon, dass Bibliotheken da auf jeden Fall auch einen Beitrag leisten können. Ja? Also wenn ich es jetzt auch mal auf uns jetzt hier beziehe, würde ich auch sagen, dass das, was wir gerade machen, ist ja letzten Endes im Kleinen auch sowas. Ja? Also ich denke schon, dass wir uns quasi nicht hinter unsere Bücher oder unsere Mauern hier zurückziehen sollten, sondern eben auch nach außen gehen sollten. Ganz klar. Ja? Also wir haben ja auch einfach das Wissen dazu, auch wie Sachen einzuordnen sind. Wir können ja, zur Verfügung stellen. Wir können zeigen, wo was zu finden ist. Und ich glaube, dass wir jetzt, wenn ich jetzt mal auf Konstanz auch beziehe, wir haben eine Open Science Policy. Wir haben eben nicht nur eine Open Access Policy. Und wir wissen, glaube ich, schon, dass wir da in einem dynamischen Feld sind. Und da sind, also würde ich sagen, also ganz klares Ja. Und ich glaube auch, dass wir das eigentlich auch schon angenommen haben und uns da entsprechend schon aktiv beteiligen. Ja. Und also was ich vielleicht generell auch noch sagen möchte, die Klimawissenschaft an sich macht natürlich eigentlich schon auch einen guten Job. Ja. Ich habe mir jetzt im Vorfeld auch nochmal so ein bisschen angeschaut, was jetzt Open Access Quoten und Ähnliches gibt. Also da ist Klimawissenschaft schon so unter den Top-Wissenschaften. Ja? Also wenn man es jetzt mal vergleicht, also Biomedizin, Medizin, Mathe, die haben noch höhere Quoten. Aber dann kommt eigentlich schon die Klimawissenschaft. Und das betrifft jetzt nicht nur die Publikation selbst, sondern auch so, was Data-Sharing und Ähnliches betrifft. Also würde ich sagen, es ist auf jeden Fall so, dass da ganz viel passiert. Und ich meine, schaut man sich mal an, was zum Beispiel die European Geoscience Union oder so macht. Das ist natürlich auch einfach eine Fachgesellschaft, die sich seit Jahren aktiv für Open Access einsetzt. Wir haben die Publikation auch vom Club of Rome oder so, was jetzt nicht direkt Klimawissenschaft ist, aber wo es auch in einen weiteren Kontext eingeordnet ist, die viele Berichte auch im Open Access veröffentlichen. Und Also False Balance ist dann eher das Problem und dann die Wissenschaftskommunikation. Aber ich glaube, der Klimawissenschaft selbst kann man eigentlich gar nicht so richtig vorwerfen, dass sie Open Access und Open Science nicht schon längst verinnerlicht hätte. Das ist für mich eigentlich eher eine Beispielwissenschaft, wie das gut laufen kann.
Völlig richtig, aber mit Blick auf die Öffentlichkeit ist ja eben, man kann ja quasi sagen, seit dem Club of Rome 1972 ist der Klimawandel oder die Folgen bekannt und trotzdem stehen wir jetzt 2022 vor genau den vorhergesagten Szenarien oder teilweise noch schlimmer. Frau Peter, Sie möchten dazu?
Ich wollte Sie aber nicht unterbrechen.
Okay, kein Problem. Ich wollte die Frage sowieso an Sie stellen, denn wie erklären Sie sich denn so ein bisschen, dass WissenschaftlerInnen quasi seit Jahrzehnten auch dagegen die Wand reden? Wir haben Initiativen wie Fridays for Future oder Scientists for Future, die zwar Aufmerksamkeit erzielen, aber auch Gegenwind und letztlich doch sehr wenig Wirkung. Jetzt ganz aktuell auch die letzte Generation, die Klimakleber, die halt sehr radikal auch teilweise vorgehen, aber auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel Gegenwind erfahren. Ganz plakativ gefragt, haben Sie da überhaupt noch Hoffnung?
Ja, immer. Also das wäre ja schrecklich, wenn nicht. Ich würde gerne ganz kurz, bevor ich euch darauf eingehe, vielleicht passt das aber auch, kurz das nochmal unterstützen, dass die Klimawissenschaft an sich ist vorbildlich, was Open Science angeht. Ich meine, für mich ist das Bild dafür, wie man Wissenschaftskommunikation in die Politik und in die Öffentlichkeit, oder das Sinnbild dafür ist doch der IPCC. Also das ist der Zusammenschluss der Klimawissenschaftler, der regelmäßig tagt und diese Assessment Reports rausbringt, der im Prinzip das Proverbial Open Access für die Erkenntnisse des Klimawandels zusammenstellt und dann auch noch die Summary for Policymakers macht. Also das heißt, im Prinzip genau das tut, was wir erwarten, was eine verantwortungsvolle Klimawissenschaft tun muss. Jetzt kommt das andere Ende. Was tun wir als Gesellschaft damit? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich wir müssen als Gesellschaft wahrscheinlich dann den Umgang damit lernen, dass uns die Wissenschaft eigentlich alles praktisch präsentiert, inklusive auch Lösungsansätze. Und den anderen Teil, da möchte ich aber auch nicht so pessimistisch sein, wir haben das auch um die Analogie nochmal aufzugreifen zur Covid-Pandemie gesehen, dass wir eben auch neben den Wissenschaften, die jetzt sagen wir mal die naturwissenschaftlichen Hintergründe präsentieren, die uns die naturwissenschaftlichen Ergebnisse oder die technischen Lösungsansätze präsentieren, dass wir eben auch die anderen Wissenschaften in dem Boot brauchen, die Gesellschaftswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, die uns im Prinzip helfen, dann als Gesellschaft hier zu Lösungen zu kommen oder zu verstehen, warum es eben nicht ganz einfach ist zu sagen, naja, wir wissen doch, was passiert seit vielen, vielen Jahren und das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein, den Klimawandel zu bekämpfen. Ganz so einfach ist es nicht und dafür brauchen wir eben dann auch die, sagen wir mal, in dem Fall jetzt plakativ, auch wenn das ein bisschen blöd ist, die Nicht-Naturwissenschaften, also in dem Fall die Gesellschaftswissenschaften oder Politikwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, die uns da eben die wir dafür auch noch brauchen und die dann eben auch diese entsprechende Wissenschaftskommunikation machen müssen.
Herr Förster, Sie haben sich entmutet. Sie möchten was ergänzen? Gerne.
Ja, also im Prinzip ist das Thema ist komplex und das war ja, also die Christine hat es kurz gesagt und wir haben es auch kurz im Open Science Slam, dass diese ganzen Sachen, also als Menschen sind wir halt nicht dafür gebaut, so globale Katastrophen irgendwie besonders direkt anzugehen und es ist viel einfacher für uns mit so einem Eisbär emotional assoziiert zu leben als irgendeine Klimakurve, die wir da sehen, die diese ganze Dramatik eigentlich noch in viel größerem Umfang darstellt, da können wir einfach keine Emotionen entwickeln und dann Taten ändern. Was ich sagen wollte, also ich will jetzt auch nicht zu negativ klingen, ich bin auch grundsätzlich Optimist und ich denke, der einzige Weg aus dem ganzen Schlamassel ist Wissenschaft. Bei Klimawandel konnte ich es immer noch so ein bisschen verstehen, warum es schwer ist, diese Dringlichkeit zu erfassen, weil es eben nicht morgen ist, sondern 10 Jahre, obwohl das natürlich auch erdgeschichtlich ein Witz ist, im Sinne von, wie schnell das geht. Was mich irgendwie immer so, wie soll man sagen, total irritiert hat, war dann in der Pandemie, das ist eine Geschichte der Wissenschaften. Also wir hätten innerhalb einen Wirkstoff, der ja tatsächlich aktiv rettet. Es war so, dass es quasi die Gesundheit oder das Leben potenziell persönlich betrifft, ja, es ist nicht irgendwas, was weit weg funktioniert oder stattfindet und trotzdem, also obwohl der überwiegende Mehrteil der Bevölkerung, denke ich, das gesehen hat, dass das gut ist und eigentlich ein Beweis dafür, dass Wissenschaft erfolgreich ist und Probleme lösen kann, Trotzdem gab es dann Leute, die das gerade irgendwie als Anlass dafür genommen haben, zu zeigen, wie wenig Wissenschaft oder der wissenschaftliche Ansatz zu solchen Problemen beitragen kann. Das stellt mich heute irgendwie noch vor ein Rätsel. Also wie gesagt, bei Klimawandel verstehe ich ein bisschen, weil es so komplex ist und weil es nicht oder nicht direkt unnahbar ist. Bei Covid war irgendwie die Ausgangslage anders, aber das Resultat trotzdem, also nicht das, was ich mir erhofft habe, 100% Akzeptanz und Jubel und keine Ahnung.
Dann würde ich das jetzt mit Blick auf die Uhr auch einfach mal schon mal als Schlusswort sehen und das gerne hier jetzt auch nochmal den Raum für das Publikum öffnen. Wir haben eine Wortmeldung. Hanna, schaltest du sie frei?
Könnt ihr mich hören?
Ja, wunderbar.
Ja, genau. Ich hatte noch, mir fiel noch ein zu dem Punkt mit der Aufgabe von Bibliotheken oder was können Bibliotheken da tun, was ich schon bei anderen Bibliotheken gesehen habe, zum Beispiel auch irgendwie in den Discovery-Systemen, dass gemeinsam mit WissenschaftlerInnen zu bestimmten Themen Literatursammlungen und dann natürlich gerne auch frei zugängliche Literatur zusammengestellt wurden. Also so ein bisschen, hey, wenn du was über den Klimawandel lesen willst und diese Fülle an Publikationen, guck mal, hier haben wir zusammen vielleicht mit unseren führenden WissenschaftlerInnen an der Uni diese 10 wichtigen Publikationen zusammengestellt. Das fand ich eigentlich eine sehr charmante Idee an der Stelle. Das fiel mir nur noch so ein.
Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Im Prinzip haben wir sowas ja auch bei Open Access Network, also bei einem anderen Projekt, an dem wir arbeiten, auch so gemacht zu Covid-19. Einfach so eine, genau so eine Kollektion zusammengestellt und ja, mal schauen. Also es bieten sich ja sicher noch andere Themen dafür an. Vielleicht kann man das auch nochmal fortführen, einfach zu einem anderen Thema, vielleicht zu Klimawandel.
Wir können ja Christine, das Klimaforum in Konstanz findet doch auch bald statt. Vielleicht willst du da kurz Werbung für machen.
Das hatte ich mir schon vorgenommen, du bist mir so vorgekommen. Also wenn jetzt gerade keiner eine Frage hat, dann würde ich tatsächlich jetzt sehr gerne dafür werben, dass wir eine Veranstaltung in Konstanz am 11. und 12. November, Freitagnachmittag ab 15 Uhr bis dann Samstag späterer Nachmittag in 3 Sessions haben. Titel ist Klima im Wandel von Kipppunkten, Korallen und Klimakonferenzen. Und in 3 Sessions widmen wir uns dem Klimawandel. Wir fangen an praktisch mit den erdwissenschaftlichen, technisch-physikalisch-chemischen Grundlagen und Lösungsansätzen. Wir machen dann weiter mit biologischen Implikationen, dem Leben auf der Flucht sozusagen vor dem Klimawandel und in der dritten Session dann mit den gesellschaftswissenschaftlichen Problematiken, die ja eben auch so ein bisschen angeklungen sind. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, sozusagen dieses Problem zu umgehen, dass das alles irgendwie, dass jeder Einzelne nicht genug tun kann, aber wir als Gesellschaft das angehen müssen. Genau, ich würde mich freuen, wenn ganz viele, die jetzt hier zuhören, Werbung dafür machen und vorbeikommen.
Ja, der Link steht auch im Chat dazu, aber wir haben noch mal eine Frage von Frau Schwarzenberger. Hat es eben vergessen zu sagen, sagen Sie auch gerne, wenn Sie möchten, kurz Ihren Background oder so und dann dürfen Sie Ihre Frage stellen.
Ja, dann mache ich das doch einfach. Also mein Name ist Anke Schwarzenberger und ich arbeite als Wissenschaftskommunikatorin in einem unabhängigen Öko-Institut in der Nähe von Köln und war vorher als Wissenschaftlerin an der Uni Konstanz tätig. Deshalb bin ich jetzt auch hier dabei und finde das auch sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese tolle Diskussion. Ich habe eher einen Kommentar als eine Frage. Ich sehe jetzt in meiner neuen Tätigkeit eben, dass die Industrie wesentlich weiter ist als die Politik und denke, dass eben nicht nur die Gesellschaft erreicht werden muss zum Thema Klimawandel, sondern einmal aus der Industrie mehr Input kommen muss, aber auch, dass vielleicht die Wissenschaft die Politik viel stärker erreichen muss. Und ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wäre, sowas wie Policy Briefs aus der Forschung, aus den Universitäten viel verstärkter auch an die Politik und an die Umweltministerien zu schicken oder für die zusammenzustellen.
Ja, also Christine hat es ja schon gesagt, dieses IPCC Also das ist eine der Sachen, die wirklich funktionieren, und da muss man einfach mal dabei gewesen sein. Was die meisten Leute wahrscheinlich nicht wissen, ist, man kann sich da als Wissenschaftler im Prinzip als Teilnehmender oder Teilnehmende anmelden, und dann, also das ist ein Konsensusdokument, und was da drin steht, hat eine sehr krasse Sprache gefunden, aber das ist im Prinzip ein Konsensusdokument von Politikern, Stakeholdern und Wissenschaftlern, und rigoros wird da jeder Kommentar in so einer Excel-Liste aufgeführt. Da sind teilweise 1500 bis 2000 Kommentare, die pro Schriftwerk da beantwortet werden müssen. Und da kann jeder mitmachen. Also es ist schon richtig, was du sagst, Anke. Ich denke auch, aber innerhalb der Wissenschaftlern, von Wissenschaftlern können wir auch noch proaktiver werden. Also es gibt ein paar Dinge, wo es das schon gibt, und da sehe ich, dass ja immer nur ein Prozentsatz der Kolleginnen und Kollegen mitmacht. Also ja, volles Ja. Ich denke, wir sollten viel größeren Einfluss nehmen oder eine Meinung haben dazu, was politisch passiert, besonders in Bezug auf Klimawandel.
Ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen oder Fragen? Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann würde ich mich jetzt gerne nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei allen, die uns zugehört haben, vor allem aber auch bei unseren Teilnehmern hier auf dem Podium, bei Herrn Danny Fleming, bei Christian Bolster, Christine Peter und bei Andreas Kirchner. Vielen, vielen Dank für euren tollen Input. Da wir jetzt nicht live sind, gibt es auch kein kleines Präsent, wie es sonst bei Podiumsdiskussionen schon mal gibt, sondern einfach unseren virtuellen großen Dank. Dann wünsche ich allen ja noch einen schönen Nachmittag, schönen Abend. Und da wir eben gelernt haben, dass wir die Hoffnung nicht verlieren sollen, schließe ich mit einem Zitat von Ingo Zapparoni: Bleiben Sie zuversichtlich.
Ganz herzlichen Dank an die OrganisatorInnen für diese schöne Veranstaltung. Und natürlich an alle, die zugehört haben.
Tschüss. Und einen abschließenden virtuellen Applaus an die Moderation, wie sich das gehört.
Danke.